Deutschlandfunk Interview.
Die katholische Kirche wird in diesen Wochen kräftig durchgeschüttelt. Da ist auf der einen Seite die Aufarbeitung des Missbrauchs. Sie stockt, wie wir immer wieder sehen. Viele Versuche, Klarheit und Wahrheit zu bringen, rufen am Ende eher neue Fragen hervor. Die Menschen verlieren das Vertrauen und damit begibt sich die katholische Kirche auf einen schweren Weg. Auf der anderen Seite diskutiert man über Zukunft im synodalen Weg. Allerdings die Vergangenheit ist dann häufig etwas schwieriger. Über all das wollen wir reden mit Thomas Sternberg, den ich am Telefon begrüße. Guten Morgen, Herr Sternberg.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Herr Sternberg, der Missbrauch ist ein Thema, was auch diesen synodalen Weg immer wieder überlagert. Gestern haben dann zum ersten Mal auch die Betroffenen geredet. Warum eigentlich so spät?
Ja, ganz einfach. Wir hatten die erste Synodalversammlung seit der Gründung überhaupt. Und bei der Gründung haben wir Geschäftsordnung Ähnliches gemacht. Wir hatten ja die reguläre Sitzung im Herbst musste ja ausfallen, es wurde ersetzt durch Regionalkonferenzen. Und dieser Betroffenenbeirat, von dem wir jetzt den Sprecherrat, also die Sprecher dieses Betroffenenbeirats gehört haben, den gibt es erst seit letzten Sommer. Der hat sich dann erst gebildet, denn es hat sich in der Aufarbeitung eine ganze Menge getan, gerade in den letzten Jahren. Insofern ist das, was wir da jetzt so als Skandal gerade im Erzbistum Köln haben, untypisch für die Aufarbeitung, denn da ist wirklich sehr viel passiert. Da muss man nur einmal hören, was der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung, Kai Röhrig, dazu sagt.
Auf der einen Seite, ich habe es gerade gesagt, das ist die Wahrnehmung, die eher von Ihnen, von innen kommt. Auf der anderen Seite überlagert das, was Sie als Skandal bezeichnen in Köln, das überlagert natürlich alles. Da gibt es zwei Dinge. Es gibt den grundsätzlichen Umgang, jetzt bleiben wir kurz bei Köln, wie auch der Erzbischof damit umgeht. Und dann gibt es die offenkundigen Fehler bei der Aufarbeitung. Was ärgert Sie da am meisten?
Die katastrophalen Umgang in der Kommunikation und auch im Gebaren des Kardinals und des Bistums bislang. Jetzt ist gerade heute Morgen in der Rheinischen Post ein Interview mit dem Kardinal, in dem er in der gleichen Weise auftritt, wie das gestern bei der Synodalversammlung war, wo er endlich einmal von sich selbst spricht, wo er wieder deutlich macht, dass Verantwortungsübernahme auch mit persönlichen Konsequenzen zu tun hat, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Das, was eigentlich unter den Zeichen, unter denen er 2018 noch angetreten war und die jetzt so in eine gewaltige Kritik und ein Problem gekommen sind, nachdem man den Eindruck hatte, durch das Zurückhalten eines Gutachtens will er vertuschen, will er verdecken. Aber ich habe den Eindruck, das ist jetzt endlich, aber die Frage ist, ob das zu spät ist. Ganz sicher wird der 18. März, auf den er jetzt hofft, zu spät sein, denn der Ärger in seinem Bistum ist wohl inzwischen so groß und so sehr auch in den Kerngemeinden angekommen, dass er diese Verärgerung jetzt nicht mit einem Verweis auf den 18. März ausräumen kann.
Jetzt auf der anderen Seite, wenn ich dann lese, dass er persönliche Verantwortung übernimmt, jetzt müssen wir doch wieder bei diesem Fall bleiben, wir reden aber gleich auch noch über anderes. Nur wenn ich das lese, sage ich, Entschuldigung, das ist doch völlig normal. Ich meine, diese Plattitüde, die Kollegin Florin hat gestern hier kommentiert, Simulation von Reue. Ich meine, das ist auch eine Zuspitzung, aber die persönliche Verantwortungsübernahme wird dann jetzt bejubelt? Herr Sternberg, das kann es nicht sein.
Nein, natürlich wird das nicht bejubelt. Nur es ist ganz gut, es überhaupt mal in einer Ich-Botschaft zu kleiden, überhaupt mal so zu reden. Die Botschaft, die er Weihnachten gegeben hatte, war eine Katastrophe. Und das, was er jetzt gesagt hat, hätte er zu Weihnachten längst gesagt haben müssen. Aber ich meine, ob das nun wirklich hier echt ist oder nicht echt ist, was steht mir denn dazu, das zu beurteilen? Wie übrigens auch die Beurteilung dieses Gutachtens. Ich kenne das Gutachten nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Aber meines Erachtens hilft nur ganz klare und saubere Transparenz in der Sache. Und diese Transparenz, die scheint hier verletzt zu sein.
Gehen wir andersrum vor. Es gibt ja Bistümer, die das durchaus schaffen. Übrigens auch mit der Münchner Kanzlei, wenn ich Aachen höre und andere, die schaffen das. Was läuft da falsch?
Meines Erachtens ist bereits ein Kernfehler, eine Agentur zu beauftragen. Das macht das Bistum Münster und übrigens nicht nur das Bistum Münster, auch andere, sehr viel besser. Da wird eine Studie gemacht von unabhängigen Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen. Hier in Münster ein Zeithistoriker, der in der Stasi-Aufarbeitung Erfahrung hat. Und die machen das völlig unabhängig. Sie werden allerdings finanziert vom Bistum. Aber das, was danach herauskommt, was davon veröffentlicht wird, liegt nicht in der Verantwortung irgendeines Auftraggebers, sondern allein in der Verantwortung derer, dieses Projekt betreiben.
Kann Köln das noch schaffen? Denn auch das neue Gutachten ist ja wieder von Köln beauftragt. Und egal, wie jetzt der neue Gutachter urteilt, er wird immer unter dem Verdacht stehen und damit leben müssen, dass er sozusagen der Zweitgutachter ist. Und man fragt sich, was ist dann im ersten drin? Also auch da ist wieder, man kann nur feststellen, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Ich halte die gesamte Auftragsvergabe für einen Kernfehler. Man gibt keinen Auftrag für eine Sache, bei der unter Umständen ein eigener Vorwurf als Ergebnis zu erwarten ist. Meines Erachtens müssen das Unabhängige von außen kommende Wissenschaftler und Autoren machen.
Jetzt machen wir einen Strich.
Ja, gerne.
Ich weiß, aber das kann ich Ihnen nicht ersparen. Dieser synodale Weg steht jetzt auch unter diesem Thema, dass das überlagert, oder haben Sie die Hoffnung, dass auch noch was anderes dabei rauskommt?
Nein, es kommt ganz sicher anderes dabei raus. Und trotzdem war das sehr gut, dass wir jetzt eben den Anlass für diesen synodalen Weg, dass wir eben ja die systemischen Ursachen oder systemischen Probleme aufarbeiten wollen, die auch so ein Missbrauchsgeschehen ermöglicht haben. Das ist so gut, dass das jetzt rauskam durch das Sprechen des betroffenen Beirats. Nein, es kommt eine ganze Menge anderes dabei raus, und es wurde hier deutlich, das ist kein Spaziergang und es muss jetzt unbedingt zu Entscheidungen kommen. Es muss auf den Punkt kommen. Wir werden nicht mehr nur Texte bearbeiten, wir werden nicht nur miteinander sprechen. Wir müssen zu Voten und Beschlüssen kommen. Und ich habe jetzt die große Hoffnung, es muss sein, im Herbst, selbst wenn wir im Herbst noch einmal unter Online-Verhältnissen tagen müssten, müssen wir dann eine reguläre Sitzung machen mit Abstimmungsverfahren. Denn das drängt nun wirklich und wir müssen in diese Beschlussebene kommen.
Ich spüre da große Ungeduld. Alles, was ich über gestern gelesen und gehört habe, ist so, dass viele der Betroffenen sagen, wie Sie jetzt auch wieder verlangen, es muss sich etwas ändern. Beißt sich das nicht aber mit der Grundkonstruktion von katholischer Kirche, wo sowas wie Demokratie von unten nach oben gibt es nicht, es gibt immer nur von oben nach unten, was wir auch in dem Kölner Fall ja ständig sehen. Das ist ja ein Teil des Problems, oder?
Na, das ist schon etwas vergröbernd. Also ganz so schlimm ist es nun doch nicht. Und es gibt auch ermutigende Signale, dass wir da weiterkommen. Der Papst hatte immer schon gefordert, er will in Deutschland eine synodale Kirche haben. Und jetzt ist gerade angekündigt in Südamerika ein Prozess der CELAM, der Südamerikanischen Bischofskonferenz, die paritätisch eine Konferenz besetzen wollen mit Priestern, Bischöfen und Laien. Und der Papst hat deutlich darauf hingewiesen, diese Laienbeteiligung ist ja unglaublich wichtig. Und vor einigen Tagen hat er genau das für Italien gefordert. Also die Partizipation, die stärkere Partizipation von Laien, auch mit demokratischen Verfahrensweisen, die sind natürlich nicht unkatholisch, sondern die passen in diese Kirche bestens.
Das heißt, Sie haben da eine gewisse Hoffnung. Es gibt andere, die sehen das gar nicht. Die sagen, in Rom sind nach wie vor alte Männer, da ist der Papst, der gelegentlich diese Signale gibt, aber die Kurie fängt ihn dann immer wieder ein. Oder ist das auch ein zu schlichtes Bild, was ich jetzt skizziere?
Na, was heißt zu schlichtes Bild? Das ist alles richtig und das ist alles falsch. Aber wissen Sie, das ist ein sehr differenziertes Gebilde, diese katholische Kirche. Übrigens, wie jedes andere politische System, übrigens auch ein staatliches System. Da gibt es Kräfte, die einen wollen dies, die anderen wollen jenes, und da muss man sehen, dass man den Weg findet und dass man zu klaren Entscheidungen kommt. Und da ist es so, wir können sehr viel auch hier in Deutschland und für Deutschland entscheiden, übrigens, ganz ohne Rom. So ist das ja nun auch nicht, als wären wir ständig nur darauf angewiesen, in Rom nachzufragen, was wir dürfen.
Wenn wir jetzt die Themen dann durchgehen, also Rolle der Frau auf der einen Seite, Sexualmoral habe ich, Demokratisierung haben wir jetzt schon ein Stück weit besprochen, Rolle der Frauen. Was ist konkret zu erwarten? Die Frauen drängen. Zu Recht?
Ja, natürlich drängen die zu Recht. Da ist eine ganz wichtige Diskussion, die wir in den letzten 50 Jahren in allen gesellschaftlichen Bereichen intensiv geführt haben. Übrigens auch erst, zumindest in Westdeutschland. Diese Diskussion ist hier versucht worden zu unterdrücken, und das rächt sich jetzt gewaltig. Aber da passiert auch was. Wir bekommen Frauen in Leitungsfunktionen, auch in der Kirche. Allerdings, die Kernfrage ist natürlich, wie sieht es mit dem Amt aus? Aber da gibt es mehrere Wege, damit umzugehen. Einmal glaube ich, dass ganz geradezu auf der Tagesordnung steht die Diakonissenweihe, die Diakonenweihe für Frauen. Aber wir müssen auch das Weiheamt von der Macht entkoppeln. Warum ist automatisch der geweihte Pfarrer auch Leiter einer Gemeinde zum Beispiel? Es gibt gar keinen Grund dafür. Und da muss man Leitungsfunktion und Weiheamt dringend voneinander entkoppeln.
Stichwort Sexualmoral. Ist die katholische Kirche dazu ja Fortschritten fähig?
Ja, wenn sie da nicht zu fähig wäre oder ist, dann wird sie völlig in die Belanglosigkeit geführt werden. Sehen Sie mal, da, wo man auf katholischer Sexualität spricht, die nicht sich allein auf den Katechismus bezieht, ist es übrigens mit hoher Akzeptanz. Wenn Sie mal sehen, unsere Lebens- und Familienberatungsstellen sind sehr, sehr anerkannt. Unsere Telefonseelsorge, da ist das alles sehr hoch anerkannt. Nur das, was die Kirche zumindest offiziell als Sexualmoral verkündet hat, sie verkündet es ja kaum noch, das ist so weit weg von der Lebenswirklichkeit unserer Gläubigen auch, dass das eigentlich keine Rolle mehr spielt. Nur, ich halte es nicht für einen Fortschritt, dass Instanzen völlig wegfallen, über Probleme und Themen zu reden, die natürlich trotzdem Thema sind. Aber halt nicht mit den Antworten, wie sie kein Mensch mehr oder nur ganz, ganz, ganz wenige akzeptieren.
Zum Schluss noch kurz, Sie haben es angesprochen, aber nochmal auf den Punkt. Die Fortschritte im Herbst, ja, auf jeden Fall, aber möglicherweise schneller. Was verlangen Sie?
Ja, wir werden jetzt in den nächsten Wochen diese Arbeit der Foren, dieser vier Foren, intensivieren, auch stärker vereinheitlichen, da sind wir schon dabei. Und vor allen Dingen, wir werden es stärker öffnen für den gesamten Kreis der Synodalen. Das heißt, die Synodenmitglieder, die nicht in einem bestimmten Forum mitarbeiten, müssen die Möglichkeit haben, zwischen den Versammlungen auch in diesen Foren, in diese Foren sich einzubringen, die Arbeit davon zu wissen, da zu interagieren. Dazu werden wir uns Verfahren einfallen lassen, jetzt in den nächsten Wochen, die eine solche stärkere Beteiligung möglich machen.
Thomas Sternberg, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Herr Sternberg, danke für das Gespräch.
Ihnen auch alles Gute. Wieder.